Wolfgang Herrn. Chinas Bosse. Unsere unbekannten Konkurrenten. Kaum ein Land wird mit solch gemischten Gefühlen betrachtet wie China. Der riesige Staat ist für viele faszinierend, aber löst auch Angst aus. Angst vor einer aufstrebenden Wirtschaftssupermacht, die die Vereinigten Staaten schon bald in ihrer globalen Führungsrolle ablösen könnte. Die Erzählung von minderwertigen Produkten made in China ist dabei längst passé. China ist viel mehr, und die chinesische Wirtschaft hat längst begonnen, ihre Fühler auf dem globalen Markt auszustrecken. Es ist daher an der Zeit, sich mit der Funktionsweise der fernöstlichen Wirtschaft auseinanderzusetzen und von ihr und ihren Bossen zu lernen. Blink Nummer 1. Staatsunternehmen spielen in der chinesischen Wirtschaft eine große Rolle. Vielen westlichen Menschen gibt die Volksrepublik China Rätsel auf. Sie fragen sich, wie ein politisches System funktionieren kann, das sich demokratisch nennt und zugleich von einer autokratischen kommunistischen Partei regiert wird. Ein System, das zugleich Marktwirtschaft und Planwirtschaft ist. Es besteht kein Zweifel. China ist ein ganz besonderes Land. Ein großer Teil der chinesischen Wirtschaftsleistung wird von staatlich geführten Unternehmen gestemmt. Dabei gibt es etwa 100 große Staatsunternehmen und etwa 100.000 kleinere, staatlich geführte Betriebe, die ihre Sitze in den chinesischen Provinzen und Kommunen haben. Alle Staatsunternehmen zusammen beschäftigen in China insgesamt 60 Millionen Menschen und erwirtschaften 35% des Bruttosozialprodukts. Teilweise sind sie dabei die einzig relevanten Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche. Mono- oder Oligopole finden sich in China in der Tabakindustrie, im Bankenwesen, in der Luftfahrt, der Telekommunikations- und der Energiebranche. China Railway etwa ist ein solcher Monopolist. China ist bekannt für seine Hochgeschwindigkeitszüge und ein gut ausgebautes Streckennetz. Dieses Verkehrsparadies konnte allerdings nur mit staatlicher Subvention entstehen. So hat China Railway insgesamt etwa 700 Milliarden Dollar Schulden angehäuft, doch diese werden allesamt vom chinesischen Staat gedeckt. Die einzig profitable Schnellstrecke, auf der Züge von China Railway unterwegs sind, führt von Peking nach Shanghai. Die Strecke ist allerdings so ergiebig, dass sie direkt die profitabelste Strecke der Welt ist. Generell sollen die chinesischen Staatsunternehmen natürlich Erträge bringen. Doch wie am Beispiel des Zugverkehrs zu sehen ist, rückt die Profitmaximierung gegenüber den politischen Zielen schon mal in den Hintergrund. Abzulesen ist dies auch daran, dass die staatlichen Unternehmen nur Vermögensrendite von durchschnittlich 2,9% erwirtschaften. Private Unternehmen kommen dagegen auf 10,2%. Beaufsichtigt werden die Staatsunternehmen von der State-Owned Asset Supervision and Administration Commission. Auf Deutsch Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen, kurz SASAC. Diese gibt aber weder Quartalsziele vor, noch erteilt sie sonstige Befehle. Aktiv wird die Kommission normalerweise nur bei zu hohen Schulden, geplanten Auslandsinvestitionen und Überkapazitäten. Bei langfristigen Vorhaben greift die SASAC aber auch schon mal stärker ins Wirtschaftsgeschehen ein. Etwa beim derzeitigen Ausbau einer neuen Seidenstraße, die auf moderne Weise an glorreiche Zeiten des chinesischen Handels anknüpfen soll. Auch Chinas Präsident Xi Jinping hält die staatlichen Unternehmen im Jahr 2018 an, dieses Vorhaben durch gezielte Investitionen zu unterstützen. Wir sehen also, staatliche Unternehmen werden in China gerne auch mal zur Erfüllung politischer Ziele eingesetzt. Schauen wir uns nun im nächsten Blink an, wie es mit den privaten Unternehmen aussieht. Blink Nummer 2. China verfügt über gigantische Privatkonzerne, deren Produkte zukünftig auch vermehrt auf unseren Märkten landen werden. Du kennst sicher das Herkunftslabel Made in China, das für viele Leute für minderwertige Qualität steht. Dieses Denken ist jedoch veraltet. Mit der heutigen chinesischen Wirtschaftsrealität hat dieses Vorurteil wenig zu tun. Dennoch bleibt die Frage, wo sind eigentlich die ganzen chinesischen Unternehmen, die so fortschrittlich und riesig sein sollen, und warum sind sie bei uns noch unbekannt? Bevor chinesische Unternehmen auch Europäern ein Begriff werden können, müssen sie zunächst auf ihrem Heimatmarkt bestehen. Unternehmen, die es auf diesem hart umkämpften und gigantischen Markt zum Spitzenreiter ihrer jeweiligen Branche geschafft haben, sind im internationalen Vergleich meist größer als ihre verwandten Unternehmen aus anderen Ländern. Dies ist paradoxerweise auch gleichzeitig der Grund dafür, dass viele Unternehmen, die in China groß und erfolgreich sind, im Ausland nahezu unbekannt sind. Das liegt daran, dass sie zunächst der Devise China First folgen. Doch dass diese Unternehmen im Westen größtenteils unbekannt sind, heißt natürlich nicht, dass es sie nicht gibt oder dass man nicht mit ihnen rechnen müsste. Im Jahr 2017 kamen bereits 115 der 500 weltweit größten Unternehmen aus China. Aus den USA, dem Land mit den meisten Großunternehmen, kamen zu diesem Zeitpunkt nur 17 mehr. Dass der Westen bisher nur wenige chinesische Unternehmen kennt, liegt aber auch daran, dass es ihnen nur mäßig gelingt, ihre Marken auf dem internationalen Markt zu etablieren. Das lässt sich zum einen auf das hartnäckige Negativ-Image von chinesischen Produkten zurückführen. Zum anderen wurde in China seit 1980 im Zuge der postmaoistischen Aufholjagd vor allem in die Schwerindustrie investiert. Anlagen im Bereich Design und Marketing wurden lange Zeit vernachlässigt. Aber auch das ändert sich. Seit 2009 haben beispielsweise über 1 Million Studenten Abschlüsse in Kunst und Design gemacht. In Zukunft sind daher auch immer mehr konkurrenzfähige chinesische Produkte aus der Konsumgüterindustrie zu erwarten. Schauen wir uns auch noch einen Sonderfall an. Denn eine Ausnahme in Sachen Bekanntheit und internationalem Erfolg ist der Smartphone-Hersteller Huawei. Huawei begann als Ausrüster für andere Telekommunikationsfirmen und erlangte 2014 darin Weltspitze. Seit 2011 vertreibt Huawei aber auch eigene Smartphones. Innerhalb weniger Jahre hat es das Unternehmen damit auf den 3. Platz weltweit geschafft, gleich hinter Apple und Samsung. Und das, obwohl die Firma auf dem US-amerikanischen Markt aufgrund von Spionagevorwürfen seitens der Regierung kaum eine Rolle spielt. Wie Branding im Westen funktioniert, hat Huawei aber definitiv verstanden. Seit 2016 ist der argentinische Superfußballer Lionel Messi Markenbotschafter von Huawei. Blink Nummer 3. Die größte Konkurrenz für Google, Facebook und Amazon kommt aus China. Hast du bereits von Baidu, Alibaba oder Tencent gehört? Falls nicht, dann solltest du jetzt gut aufpassen, denn die Namen gehören zu den heißesten chinesischen Internetkonzernen. Und diese sind schon heute gigantisch. Folgendes dürfte keine große Überraschung sein. 5 der 10 weltweit größten Internetunternehmen kommen aus den USA. Aber die anderen 5 stammen tatsächlich aus China. Tencent ist beispielsweise der führende Chat-Service in China und hatte im Jahr 2017 einen Börsenwert von etwa 500 Milliarden Dollar. Zum Vergleich. Im selben Jahr waren Google und Apple in etwa doppelt so viel wert. Doch dieses Verhältnis kann sich leicht ändern, sobald chinesische Unternehmen auch die westlichen Märkte für sich entdecken. In China arbeiten ungefähr 100 Millionen Menschen in der Internetbranche. Ein Grund für diesen Boom liegt in der netzaffinen und zukunftsgerichteten Gesellschaft des Landes. Im Jahr 2017 gab es 750 Millionen Internetnutzer in China, wobei 656 Millionen auch mobil im Netz unterwegs waren. Smartphones und Technik sind also omnipräsent. Es gibt aber noch einen anderen Grund für den rasanten Aufstieg der chinesischen Internetunternehmen. Die chinesische Regierung hält sich mit der Regulierung dieses Wirtschaftszweigs zurück. Innovations- und risikofreudige Unternehmer konnten sich so jahrelang austoben. So auch Jack Ma, ehemaliger Englischlehrer und Chef von Alibaba, dem chinesischen Amazon. Wobei dieser Vergleich eigentlich viel zu kurz gegriffen ist, denn viele chinesische Unternehmen sind mehr als bloße Klone amerikanischer Erfolgsmodelle. Oft werden US-amerikanische Wirtschaftserfolge in China entscheidend weitergedacht. Alibaba hat heute keine eigenen Lagerhäuser mehr, was ihr Geschäft prinzipiell noch profitabler macht als das von Amazon. Die größte Innovation rund um den Konzern Alibaba ist allerdings das eigens entwickelte Bezahlsystem Alipay. Mit diesem kann man weltweit per QR-Code schnell und überall bargeldlos bezahlen. Im Jahr 2018 beherrscht Alibaba auch deswegen etwa 80% des chinesischen Online-Handelsgeschäfts. Amazons Marktanteil in China liegt hingegen bei nur gerade mal 1%. Doch die Online-Wirtschaft ist nicht die einzige Branche, die in China rasant an Bedeutung gewinnt. Blink Nummer 4. Vor allem im Bereich der Zukunftstechnologien wird China ganz vorn mitspielen. China mag die großen industriellen Revolutionen der letzten Jahrhunderte verpasst haben. Bei der Digitalisierung wird dies jedoch anders aussehen. Denn hier sind die Chinesen ganz weit vorn. Und sie sorgen auch dafür, dass das so bleibt. Für die technologische Führungsrolle soll der Plan Made in China 2025 sorgen. Dabei handelt es sich um eine Initiative der chinesischen Regierung, mit der 10 Schlüsselindustrien bis zum Jahr 2025 weltweit konkurrenzfähig oder gar zum Marktführer gemacht werden sollen. Zu diesen Schlüsselindustrien gehören neben dem Infrastruktursektor auch solche, die sich um Zukunftstechnologien wie erneuerbare Energien, künstliche Intelligenz und Informationsverarbeitung kümmern. Während in der globalen Wirtschaft eher einzelne Unternehmen darum kämpfen, markttechnisch sowie technologisch vorn zu sein, hat China es zur Staatsangelegenheit erklärt, die größte Technologiemacht der Welt zu werden. Eigene Forscher sollen für diesen Plan gezielt ausgebildet und die nötigen Forschungsarbeiten auch im eigenen Land durchgeführt werden. Dafür schafft China sowohl auf staatlicher als auch auf unternehmerischer Ebene Anreize. Für Publikationen in international renommierten Wissenschaftsmagazinen werden spezielle Boni ausgezahlt. Und auch an der Ausschüttung angemeldeter Patente lässt man die Forscher mittlerweile teilhaben. Für viele Zukunftstechnologien leisten chinesische Unternehmen aber auch heute schon viel. So sind in immer mehr europäischen Großstädten wie Turin, Nottingham oder London Busse der chinesischen Firma Build Your Dreams, kurz BYD, unterwegs. BYD war im Jahr 2017 der größte E-Fahrzeughersteller der Welt. Auch deswegen konnten sie glanzvolle Namen an sich binden. Warren Buffett beispielsweise investierte in das Unternehmen und Leonardo DiCaprio konnte man als Markenbotschafter gewinnen. Auch auf den Gebieten erneuerbarer Energien, Drohnen, Robotik, künstliche Intelligenz und Big Data beanspruchen chinesische Unternehmen zunehmend die globale Führungsrolle. So hat sich etwa Robin Li, Chef der führenden chinesischen Suchmaschine Baidu, ganz aus dem Tagesgeschäft des Unternehmens zurückgezogen und kümmert sich nun um die Investitionen des Unternehmens in die KI-Forschung. Und um die Größe von Baidu noch einmal in Relation zu setzen: Mehr als 2000 der besten Fachleute forschen für den Konzern in Peking und im Silicon Valley rund um das Themenfeld künstliche Intelligenz. Blink Nummer 5. China setzt auf eine Kombination aus kontrollierter Expansion und Protektionismus bei der Eroberung des internationalen Marktes. Hast du wie viele Leute in unseren Breitengraden den Eindruck, dass sich chinesische Player überall auf der Welt in Unternehmen einkaufen? Bei vielen Menschen löst diese Vorstellung Unbehagen aus. Aber warum eigentlich? Ist es vielleicht die Vorgehensweise chinesischer Unternehmen, die ihnen fremd erscheint? In den Nullerjahren fielen einige chinesische Großunternehmen durch undurchdachte Geschäftsideen und branchenfremde Fusionen auf. Dies schadete dem Image der gesamten chinesischen Wirtschaft so sehr, dass Übernahmen und Investitionen chinesischer Unternehmen seit 2012 wieder einer stärkeren staatlichen Kontrolle unterliegen. Ein Beispiel für die Art Investitionen, auf die der chinesische Staat nun ein besonderes Augenmerk legt, sind die des Konzerns Wanda. Wanda, eigentlich Chinas erfolgreichstes privates Bauunternehmen, beteiligte sich nämlich am Fußballclub Atletico Madrid und versuchte darüber hinaus gar, eine Konkurrenzveranstaltung zur UEFA Champions League aufzubauen, was allerdings scheiterte. Seit 2017 gibt es in China daher drei Kategorien für Investitionen. Generell verboten sind Investitionen in die Spiel- und Erotikindustrie. Außerdem solche, die gegen nationale Sicherheit und Interessen verstoßen. Nur noch mit einer speziellen Genehmigung sind Investitionen in Sportclubs, Hotels, Immobilien und die Unterhaltungsbranche möglich. Ausdrücklich erwünscht sind hingegen, wie wir bereits im letzten Blink gesehen haben, Investitionen in Zukunftstechnologien, Infrastruktur oder die Energiebranche. Häufig sind die Ängste und Bedenken, die in Westeuropa gegenüber der chinesischen Wirtschaft kursieren, aber unbegründet. Mitarbeiter verfügen zum Beispiel über Beschäftigungsgarantien und Standortsicherungsverträge. Sie müssen daher nicht plötzlich nach China ziehen, nur weil die Firma, bei der sie beschäftigt sind, von einem chinesischen Unternehmen gekauft wurde. Außerdem sind viele westliche Unternehmen nach einem Zusammenschluss erfolgreicher als vorher. Ein gutes Beispiel dafür ist das schwedische Traditionsunternehmen Volvo. Im Jahr 2011 standen die Skandinavier kurz vor dem finanziellen Ruin. Dann kam das chinesische Unternehmen Geely, kaufte Ford den Konzern ab und brachte ihn wieder auf Vordermann. Besonders in puncto Design stachen die Fahrzeuge nun deutlich hervor. Und Volvo wurde darüber hinaus auch noch zu einem echten Innovator. Denn Volvo wird ab dem Jahr 2019 als erstes traditionsreiches Automobilunternehmen aus dem Westen ausschließlich Elektroautos verkaufen. Neben der gezielten Expansion setzt China aber auch auf Protektionismus, indem es den heimischen Markt vor ausländischen Unternehmen schützt. Das wirksamste Instrument ist hierbei die sogenannte Joint-Venture-Regel, die insbesondere für die Schlüsselindustrien gilt. Sie stellt sicher, dass ein nicht-chinesisches Unternehmen nur mit der Mehrheitsbeteiligung eines kompatiblen chinesischen Unternehmens auf den chinesischen Markt gelangen kann. China profitiert so vom Umsatz und gleichzeitig vom Know-how des betreffenden Unternehmens. Blink Nummer 6. Chinas Geschichte hat verschiedene Generationen von Managern und einen eigenen Führungsstil hervorgebracht. Der wirtschaftliche Aufschwung Chinas begann erst in den 1980er Jahren, nachdem die verheerende Kulturrevolution Maos zu einem Ende gekommen war. Vieles musste jedoch komplett von neuem aufgebaut werden. Die Jahrzehnte, die Maos Tod im Jahr 1976 folgten, haben zwei Generationen chinesischer Managertypen hervorgebracht. Nach der ersten wirtschaftlichen Liberalisierung durch Deng Xiaoping war das Land in Aufbruchstimmung. Zur ersten Gruppe chinesischer Entrepreneure, die ihre Unternehmen in den 80er Jahren gründeten, zählen vor allem jene, die sich noch gut an die Entbehrung der maoistischen Kulturrevolution erinnern können. Diese Unternehmen besaßen oftmals gar keine adäquate wirtschaftliche Ausbildung. Sie schufen aber dennoch, scheinbar allein mit ihrem eisernen Willen, riesige Unternehmen. Liu Zhangji und Ren Zhengfei, die Gründer von Lenovo und Huawei, sind zwei Vertreter dieser Generation. Chinesische Unternehmer der 2000er und 2010er Jahre ticken jedoch anders. Das liegt daran, dass der Kurs der wirtschaftlichen Liberalisierung weiter voranschritt und mit dem Beitritt Chinas in die Welthandelsorganisation WTO im Jahr 2001 endgültig besiegelt wurde. Die Arbeit dieser Generation ist hauptsächlich durch den chinesischen Internetboom geprägt. Die Mitglieder der Boom-Generation sind meist sehr gut international vernetzt, was auch daran liegt, dass sie häufig im Ausland ausgebildet wurden. Außerdem stehen ihnen Unmengen an Kapital und eine hervorragende Infrastruktur zur Verfügung. Die Boom-Generation wird oftmals in einem irrwitzigen Tempo reich und denkt von Anfang an groß, international und risikofreudig. Jack Ma und Robin Li, die schon erwähnten Gründer von Alibaba und Baidu, sind zwei Beispiele für Entrepreneure dieser Generation. Und die Generation von morgen? An vielen chinesischen Business-Schulen wird heute ein Mix aus östlichen und westlichen Management-Skills vermittelt. Gerade westliche Unternehmen können von diesem Mix viel lernen. Denn im Gegensatz zum Perfektionismus eines Steve Jobs, dem Vorbild vieler angehender westlicher Unternehmer, wird in China oft ein pragmatischer Ansatz gewählt. Der klingt ungefähr so. Was gut genug ist, kommt schnell auf den Markt. Und statt standardisierten Managementstrategien zu folgen, werden gern Experimente gewagt und Risiken eingegangen. Zum Beispiel lässt Huawei seit 2012 halbjährlich rotierende CEOs von der Belegschaft wählen. Blink Nummer 7. Um sich gegen den Erfolg Chinas behaupten zu können, braucht Europa eine effiziente Industriepolitik. China wird aller Voraussicht nach zur größten Wirtschaftsmacht des 21. Jahrhunderts avancieren. Doch was kann Europa vor dem Hintergrund dieser aufkommenden Supermacht wirtschaftlich tun? Muss der Westen vielleicht enger zusammenrücken? China hat die internationalen Wettkampfregeln zu seinen eigenen Gunsten gestaltet und wird sich wohl auch nicht dazu bringen lassen, diese in Zukunft gerechter zu gestalten. Seine Mischung aus kontrollierter Expansion, langfristiger Planung und Protektion des heimischen Marktes hat sich als enorm erfolgreiche Wirtschaftsstrategie herausgestellt. Ändert sich daran nichts, wird China spätestens Mitte des 21. Jahrhunderts die führende Wirtschaftsnation der Welt sein. Es ist auch nicht zielführend, China um wirtschaftspolitische Zugeständnisse zu bitten oder es mit Samthandschuhen anzufassen. Tut man das, geht man den in Peking erdachten diplomatischen Spielchen auf den Leim. Denn je nach Bedarf präsentiert sich China an einem Tag als Großmacht und am nächsten wieder als hilfebedürftiges Entwicklungsland. Um mit der rasanten Wirtschaftsentwicklung Chinas Schritt zu halten, muss Europa andere Maßnahmen ergreifen. Eine Idee wäre eine gesamteuropäisch abgestimmte Industriepolitik. Doch die USA und auch die EU-Länder haben sich bis zum Jahr 2018, dem Erscheinungsjahr des Buches, vor allem auf Protektionismus beschränkt. Donald Trump etwa untersagte 2017 den Verkauf von Lattice Semiconductor, einem Chiphersteller, an ein chinesisches Unternehmen. China hat es unterdessen mit gezielten Investitionen und Infrastrukturprojekten in Süd- und Osteuropa geschafft, Zwietracht in der europäischen Industriepolitik zu sehen. Umso dringender braucht Europa daher eine gesamteuropäische Industriepolitik, die sich am chinesischen Vorbild orientiert. Es bedarf einer langfristigen, gemeinsamen Strategie aller europäischen Länder, um einen starken, konkurrenzfähigen Wirtschaftsraum zu formen. Außerdem wäre ein starkes Brüssel wichtig, das einen solchen gemeinsamen Wirtschaftsraum gezielt fördern kann. Die Geschichte jedenfalls zeigt, dass die chinesische Methode auch im Westen funktioniert. Man denke nur an die US-amerikanische Defense Advanced Research Projects Agency, die eher unter dem Namen DARPA bekannt ist. Diese hatte die Entwicklung von Computern gezielt vorangetrieben und war auch zentral an der Entwicklung des Internets beteiligt. Wir sehen also, die Länder der EU müssen lernen, an einem Strang zu ziehen. Doch das könnte noch eine Weile dauern. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal darin üben, uns mit einer chinesisch geprägten Weltordnung anzufreunden. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass der Aufstieg Chinas zur führenden Wirtschafts- und Technologiemacht kaum mehr aufzuhalten ist. Chinas Strategie eines teilweise staatlich gelenkten Kapitalismus hat sich als erfolgreich herausgestellt. Um da noch mitzukommen, gibt es für Europa nur einen Weg: eine gemeinsame europäische Industriepolitik. Das waren die Blinks zu Chinas Bosse von Wolfgang Hirn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.